Also, guten Morgen zusammen, nochmal so, dass man es hört und willkommen in Ephesus. Wir befinden uns immer noch in der Predigtreihe zum Epheserbrief, wo wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Wir vergleichen mal, wie es so in Ephesus lief und was Paulus den Ephesern geschrieben hat und überlegen, was das für uns bedeutet. Und an dieser Stelle möchte ich einen fetten Dank ans Lobpreisteam aussprechen. Ich bin sicher, die hatten in Ephesus keinen so coolen Worship wie wir hier. Also, lass uns loslegen. Anne, kannst du weitermachen? Tücken der Technik. Wer kennt diese zwei Männer? Wer kennt ihre Geschichte? Die zwei heißen, der links Edward Snowden und der rechts heißt Julian Assange. Und beide haben sich auf die Fahne geschrieben, Geheimnisse zu verraten, um damit der Menschheit zu dienen. Funktioniert das? Nein. Und in der Bibel gibt es auch einen, der sich aufgemacht hat, Geheimnisse zu verraten. Und davon handelt die heutige Predigt. Also wir wollen uns Geheimnisse anschauen und das Geheimnis lüften. Der Bibeltext dazu ist Epheser 3, 1 bis 13. Und wir werden den Text Stück für Stück durchgehen. Also jetzt ist gut. Danke, Julian. Paulus hat den Epheserbrief in Gefangenschaft in Rom geschrieben. Die Juden haben Paulus angeklagt. Er zettelt überall Aufstände an, haben sie ihm vorgeworfen. Aber es gab keinen wirklichen Gesetzesvorstoß, den sie ihm nachweisen konnten. Und damit er einen sachlichen oder einen halbwegs sachlichen Prozess kriegt, hat er sich auf sein römisches Bürgerrecht berufen, Paulus. Und auf den Kaiser. Er will vor dem Kaiser seine Angelegenheit verhandeln. Und so haben ihn die Römer schließlich nach Rom gebracht, wo er ins Gefängnis kam. Und dort hat er seine Briefe geschrieben an die verschiedenen Gemeinden, die er auf seinen Reisen gegründet hat. Und unter anderem hat er auch den Brief an die Epheser dort geschrieben. Allerdings unterscheidet sich der Brief an die Epheser ein bisschen von den anderen Briefen in dem Sinne, dass er keine Korrekturen enthält. Die meisten Briefe, da hat Paulus gesagt, eure Gemeinde ist toll, aber da könnt ihr noch ein bisschen nachlegen. Und der Epheserbrief ist in erster Linie zur Ermutigung geschrieben worden. Und man vermutet auch, da der Brief etwas allgemein verfasst ist, nicht nur an die Epheser-Gemeinde selbst, sondern auch an die ganzen Gemeinden dort im Umfeld. Das heißt, der gilt auch für uns. Egal, ob wir jetzt genau in Ephesus sind oder nur ein bisschen daneben, wir nehmen den Epheserbrief mal auch als den HDH-Brief. In den ersten zwei Kapiteln, die wir jetzt in den letzten paar Wochen so sukzessive abgearbeitet haben, da hat Paulus geschrieben über das Verhältnis von Juden und Heiden und über das Verhältnis von den Juden zu Gott und den Heiden zu Gott. Respektive für die, die an Christus glauben, dann auch von den Christen zu Gott. Im Kapitel 3 nun ändert er ein bisschen die Perspektive und fängt an, über sich selbst zu schreiben. Und wo ich den Bibeltext durchgegangen bin in der Vorbereitung für die Predigt, habe ich gedacht, herausfordernd. Darüber könnte man ungefähr mindestens 10 Predigten halten. Euch zuliebe habe ich jetzt nicht versucht, diese 10 Predigten in eine Predigt zu packen, sondern ich habe 3 Punkte rausgepickt, die mir wichtig erschienen. Und ganz zufälligerweise sind das auch die 3 Punkte, die John Stott für wichtig erachtet hat in seinem Buch. Also, die 3 Punkte, nicht die 3 Fragezeichen, sondern die 3 Punkte. Erstens das Geheimnis, zweitens der Auftrag und drittens die Folgen davon. Wir fangen an mit Epheser 3, 1. Weil ich, Paulus, euch Nichtjuden diese rettende Botschaft verkündete, bin ich nun im Gefängnis. Als Gefangener Jesu Christi bete ich für euch. Das ist, was ich gesagt habe. Paulus schreibt den Epheserbrief im Gefängnis. Paulus schreibt in diesem Kapitel von 2 Vorrechten, die er von Gott erhalten hat. Nämlich erstens von einem Auftrag und zweitens von einem Geheimnis. Und in Vers 2 fasst Paulus eigentlich schon einen großen Teil des ganzen folgenden Abschnitts zusammen. Den lesen wir jetzt mal gemeinsam. Anne. Sicher wisst ihr, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, gerade euch, den Menschen aus anderen Völkern, von seiner Gnade zu erzählen. Gott selbst hat mir dieses Geheimnis offenbart. Gott gibt also Paulus einen Auftrag, nämlich das Geheimnis unter das Volk zu bringen. In erster Linie unter die Heiden, also unter die Nichtjuden. Inhaltlich ist das ähnlich wie bei Julian Assange und Edward Snowden. Es geht darum, das Geheimnis unter das Volk zu bringen. Der Form nach aber ist es mehr wie bei den Blues Brothers. Paulus ist nämlich im Auftrag des Herrn unterwegs. Also als erstes schauen wir uns an, was ist jetzt genau das Geheimnis von Paulus. Paulus rückt noch nicht so richtig raus damit. Also es gibt da schon erste Hinweise. Und in den Versen 3 bis 5 versucht er da nochmal mehr sich heranzutasten. Interessanterweise finde ich, eiert er ziemlich rum im Text da. Wir schauen uns das gerade an. Nächste Folie. Ich habe es eben schon erwähnt. Und wenn ihr meinen Brief lest, werdet ihr merken, welche Einsichten in das Geheimnis Christi mir Gott gegeben hat. Kein Mensch wusste früher etwas von diesem Geheimnis. Jetzt ist es aber seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbar worden. Also, erstens, ich habe es euch sowieso schon gesagt, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemerkt habt. Und zweitens, kein Mensch wusste es, ich sage es euch jetzt, das kommt dann gleich und lest mal weiter, dann werdet ihr es erfahren. Ja, Paulus, wir haben es begriffen, so, komm jetzt, rück raus damit. Bevor ich es euch lüfte, will ich noch einen kleinen Einschub machen. Auf Griechisch im Text heißt das Wort Geheimnis Mysterion. Das ist nicht dasselbe, was wir heute als auf Deutsch Mysterium bezeichnen würden, sondern damals im Griechischen, also das Mysterium, so wie wir es heute verstehen, da geht es eher so um etwas Dunkles, Unverständliches, Unerklärliches. Das Mysterion auf Griechisch damals stand eher für Wahrheiten, die noch nicht aufgedeckt sind. Und genau so ist es gemeint. Gott will Wahrheiten, die schon da waren, die zur Zeit des Alten Testaments aber noch nicht aufgedeckt waren, die will er jetzt aufdecken. Also, Paulus, komm, wir wollen es wissen. Hopp, mach weiter. Die Spannung steigt, Trommelwirbel, was ist das Geheimnis? Vers 6. Durch Christus bekommen die nichtjüdischen Völker zusammen mit den Juden Anteil an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zur Gemeinde Jesu Christi und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das ist die rettende Botschaft. Yes. Also, wo ich den Satz gelesen habe, habe ich gedacht, Paulus, das war ein Satz mit vielen Kommas. Also mein Sohn Simeon, der lernt jetzt im Deutsch so gerade Sätze zu untersuchen auf ihre grammatikalische Struktur hin und als Hausaufgaben erledigender Vater bin ich da heavily involved und meine Erinnerungen an meine eigene Schulzeit kehren wieder zurück und ich kriege auch langsam wieder Übung darin, aber ich erspare euch das heute. Also wir fangen erstmal hinten an, das ist einfach. Der zweite Satz, den habe ich auf Anhieb verstanden. Das ist die rettende Botschaft. Den Teil habe ich begriffen. Also das Geheimnis zu kennen bedeutet, die Rettung zu kennen. Rettung von was? Im Johannesevangelium 3,16 steht, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Also die Rettung heißt ewiges Leben anstatt zugrunde gehen. Das ist die rettende Botschaft. Und nun wollen wir uns durch den Satz wühlen. Wir fangen in der Mitte an, sonst wäre es zu einfach. Anne? Es gibt offenbar... Anne, kannst du weitermachen? Es gibt offenbar ein Erbe, das Gott den Juden versprochen hat. Ein Erbe, das Gott den Juden versprochen hat. Und zweitens, weiter, es gibt eine Zusage oder Zusagen, die Gott seinem Volk Israel gegeben hat, seinem auserwählten Volk. Also es geht um ein Erbe und es geht um Zusagen. Und wenn wir anschauen, was im Alten Testament Gott für Zusagen an sein Volk gemacht hat, dann ist das in erster Linie seinen Segen. Er hat seinem Volk seinen Segen versprochen, seine Verheißungen, seine Versprechen, dass er seinem Volk gegenüber wohlgesinnt ist. Das hat Gott in verschiedenen Bündnissen mit verschiedenen Personen, zum Beispiel Adam, Noah, Abraham, Mose, David, abgemacht, in Form von Bündnissen. Und er hat sein Volk dabei auch als Erbe eingesetzt. Das heißt, sein Volk, das sind wie seine Nachkommen, sind seine Kinder, weil sie sind erbberechtigt. Jetzt, wir gehören nicht zum Volk Israel. Jetzt stellt sich die Frage, ist das für uns überhaupt relevant? Und jetzt kommt der Schlüssel. Jetzt kommt das Entscheidende, das habe ich in meiner letzten Predigt schon gesagt, Jesus ändert wieder einmal alles. So wie vor Christus, nach Christus unsere ganze Zeitrechnung gedreht hat mit Christus, ändert sich auch hier alles. Und jetzt kommt der letzte Teil vom Vers. Nämlich, durch Christus bekommen die nichtjüdischen Völker zusammen mit den Juden Anteil an dem Erbe. Auch für sie gelten die Zusagen. Also das, was Gott den Juden und seinem Volk zugesagt hat, das gilt nun auch für uns wegen Christus. Wenn wir an Jesus glauben, erhalten wir auch einen Anteil am Erbe. Wir dürfen uns Gottes Kinder nennen. Wir dürfen die Zusagen für uns in Anspruch nehmen. Der Segen gilt auch für uns. Das ist mit Christus in die Welt gekommen. Also, das ist das ganze Geheimnis. Wir dürfen den Segen von Gott durch Christus in Anspruch nehmen. Wir haben als Familie ein Andachtsbuch. Wenn wir daran denken, dann lesen wir während dem Frühstück unseren Kindern daraus vor oder auch uns selbst. Da gibt es immer zwei Seiten. Auf der linken Seite ist ein Bibeltext und auf der rechten Seite, da ist die Überschrift jedes Mal: Und was hat das mit mir zu tun? Okay? Und dann kommt die Erklärung und die Auslegung von dem Bibeltext in Bezug auf, was persönlich bedeutet das für dich und was sollte sich in deinem Leben ändern. Genau das möchte ich jetzt in der Predigt auch machen. Es kommt immer wieder in der Predigt ein Teil, was hat das mit mir zu tun? Und das ist so der Moment, wo die nächste Hausgruppe leiten, mitschreiben sollen, weil dann kommen die entscheidenden Fragen, die ihr dann in der Hausgruppe diskutieren könnt. Für mich gibt es zwei Punkte jetzt bis zu diesem Abschnitt. Erstens, wenn du schon Christ bist, wenn du an Gott glaubst, wenn du ein Leben mit Jesus führst, dann ist Paulus' Geheimnis auch dein Geheimnis. Und dann stellt sich die Frage, wie gehst du mit diesem Geheimnis um? Bist du auch ein kleiner Julian Assange oder ein kleiner Edward Snowden, der durch die Welt zieht und das Geheimnis überall verkündet, damit es keines mehr ist? Erzählst du es weiter oder behältst du es für dich? Lässt du andere an deinem Geheimnis teilhaben? Ich möchte dich ermutigen, das zu tun. Wenn ihr wissen wollt, wie man das am besten macht, kenne ich zwei, die können das super gut, die sitzen da in der Mitte. Vincent und Becky sind Weltmeister im Geheimnisse weitererzählen über das Thema an Jesus glauben. Wenn du noch nicht Christ bist, möchte ich dich stark ermutigen, versuch hinter das Geheimnis zu kommen. Warum lohnt es sich, an Jesus zu glauben? Warum tun das andere? Was ist mein Benefit davon? Warum soll ich das auch? Wenn du dir diese Fragen stellst, kannst du nach dem Gottesdienst auch gern hinten an den Bionadetisch kommen und das Gespräch suchen mit den Leuten, die dastehen. Du darfst auch gern auf Hausgruppenleiter zugehen, die stehen rechts an der Wand, wer das ist, und das Gespräch mit ihnen suchen. Jetzt kennen wir also Paulus' Geheimnis. Die Frage ist nun, was ist der Auftrag? Paulus ist im Auftrag des Herrn unterwegs, aber was genau ist der Auftrag? In Vers 7 geht der Text weiter mit: Dieser Botschaft diene ich, weil Gott mir in seiner großen Gnade und unbegrenzten Macht einen Auftrag gegeben hat. Ausgerechnet ich, der Geringste unter allen Christen, darf anderen Völkern verkünden, welch unermesslichen Reichtum Christus für jeden von uns bereithält. Allen darf ich erklären, was Gott, der das Weltall geschaffen hat, von Anfang an mit uns Menschen vorhatte und was bisher verborgen blieb. Für Paulus war es ein Privileg, seinen von Gott erhaltenen Auftrag ausführen zu dürfen. Früher war er ein Lästerer, ein Verfolger, ein Frevler, einer der schlimmsten Juden, der die Christen verfolgt hat und gefoltert hat. Jetzt, nachdem er sein Leben 180 Grad auf den Kopf gestellt hat, bezeichnet er sich als der Geringste unter den Christen. Und wenn Paulus davon schreibt, dass er der Geringste sei, so meint er das nicht heuchlerisch, sondern demütig. Außerdem ist es auf Lateinisch ein lustiges Wortspiel. Paulus war zu der Zeit ja in Rom und ich denke, ein bisschen Lateinisch hat er schon gelernt da. Paulus auf Latein heißt auf Deutsch gering, klein, winzig. Wörtlich, ich, der Paulus, bin am meisten Paulus unter euch. Oder ich bin der Paulusseste von allen, wenn ihr so wollt. Und wenn ihr jetzt nun wisst, dass Paulus von der Statur her eher ein kleiner war, also eher so der Napoleon und nicht der Goliath, dann macht das absolut Sinn. Also in einem Hollywood-Film stelle ich mir ihn vor allem als Christenfolger so vor, als Danny DeVito. Kleiner Kerl mit großer Klappe und immer wieder mal lust er brutal ab. Also, Paulus erklärt uns seinen Auftrag. Der Auftrag lautet, erstens, den unermesslichen Reichtum von Christus den Nichtjuden zu verkünden und zweitens, allen Menschen das bislang verborgene Geheimnis von Gottes Plan mit der Menschheit zu offenbaren. Ihr kennt wahrscheinlich die Überlieferung von Archimedes. Der liegt in der Badewanne und spielt da mit seinem Entchen und hirnt darüber, wieso gewisse Materialien schwimmen und andere nicht. Und dann kommt ihm das Prinzip von der Dichte in Sinn. Dichte der Materie. Der steigt aus der Badewanne, läuft nackt durch die Straßen und schreit, Heureka, ich hab's. Und genau so reist Paulus um die ganze Welt oder um die halbe Welt, um die damalige Welt von zwischen Jerusalem und Rom. Und erzählt allen, Heureka, ich hab's, ich hab das Geheimnis, ich erzähl's euch. Das Geheimnis der Menschheit und von Christus. Wenn Paulus hier von unermesslichem Reichtum schreibt, dann meint er damit das, was er in den ersten zwei Kapiteln des Epheserbriefes schon aufgebaut hat. Wenn wir das zusammenfassen, dann können wir sagen, der Reichtum besteht aus der Versöhnung mit Gott, der Mitgliedschaft derjenigen, die an Jesus Christus glauben, in seinem Reich, auch wenn sie nicht Juden sind, das war vorher nicht so, den Zugang zum Vater durch Christus und den Geist und ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott. Das ist das, was Paulus als Reichtum bezeichnet. Da geht es nicht um materiellen Reichtum. Wenn wir uns jetzt anschauen, wie Paulus seinen Auftrag verstanden und umgesetzt hat, dann sehen wir, dass er seine jüdische Umgebung, wo er aufgewachsen ist und auch was gegolten hat, die verlässt er und er beginnt umherzureisen. Überall, wo er herkam, hat er die gute Nachricht verkündet, nämlich das Evangelium von Jesus Christus. Er hat Gemeinden gegründet, er setzte Gemeindeleiter ein, er lehrte sie und zog weiter. Daneben hat er immer auch als Zeltmacher gearbeitet, um die jungen Gemeinden finanziell nicht von ihm abhängig zu machen. Paulus war für mich der effektivste Evangelist und Gemeindegründer aller Zeiten. Gott hat ihn als Katalysator benutzt, um sein Reich zu bauen. Paulus ist der, mit dem das Christentum wirklich angefangen hat, eine Weltreligion zu werden. Jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, und was hat das mit mir zu tun? Wie sieht's mit dir aus? Kennst du Gottes Auftrag für dich? Streckst du dich nach seinem Auftrag aus? Streckst du dich danach aus, seinen Auftrag für dich zu erfahren? Suchst du den Auftrag, den Gott für dich vorhat? Ich möchte dich ganz konkret hier ermutigen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was ist dein Auftrag für dein Leben von Gott? Und da gibt es gute Hilfsmittel, wie man dahin kommt, seinen Auftrag herauszufinden. Ich habe euch ein paar davon mitgebracht. Anne, du kannst mal weiterklicken. Nein, ist gut, lass erstmal. Ich habe 6 Bücher dabei. Ich habe mindestens 5 davon gelesen. Die Tatsache, dass die meisten Autoren oder Gemeindeheroes, die ich kenne, ein Buch über dieses Thema geschrieben haben, zeigt, dass es ein wichtiges Thema ist. Also es gibt eines von Bill Hybels, das heißt Heilige Ruhestörung. Es gibt eines von Brian Houston, das heißt Dafür lebe ich. Dann gibt es den Klassiker von Rick Warren, Leben mit Vision. Jetzt kannst du weitermachen. Dann gibt es von Francis Chan, Mein Leben als Volltreffer. Von John Piper, Dein Leben ist einmalig. Und von John Ortberg, Wenn das Spiel zu Ende ist, landet alles wieder in der Kiste. Ich habe alle Bücher da, für die es interessiert, ihr könnt nachher auch mal reinschauen. Ich empfehle euch, pickt euch mindestens eines dieser 6 raus und arbeitet das mal seriös durch. Die einen sind ein bisschen dicker, die anderen ein bisschen dünner, die einen einfacher zu lesen als die anderen. Wenn ihr eine Empfehlung braucht, ich denke, das von Bill Hybels, das liest sich ganz gut und ist auch sehr praktisch. Wenn du Gottes Auftrag für dich schon kennst, fordere ich dich heraus, darüber nachzudenken. Setzt du alles dran, deinen Auftrag von Gott effektiv umzusetzen? Setzt du in deinem Leben die Prioritäten so, dass du wirklich daran arbeitest, deinen Auftrag umzusetzen? Oder was müsstest du ändern, damit du noch effektiver wirst? Damit kommen wir zum dritten der drei Punkte, die Folgen davon. Die Folgen davon, dass Paulus im Auftrag von Gott das Geheimnis von Christus verkündigt. Es ist interessant, im Text weiterzulesen, was passiert, während Paulus seinen Auftrag ausführt. Vers 10. Jetzt sollen alle Mächte und Gewalten der himmlischen Welt an der Gemeinde die unendliche Weisheit Gottes erkennen. Alle sollen nun wissen, dass Gott seinen ewigen Plan durch unseren Herrn Jesus Christus verwirklicht hat. Der dritte Teil von Paulus' Auftrag ist, Gottes Weisheit den Mächten und Gewalten der himmlischen Welt kundzutun. So dass alle, wirklich alle, nicht nur die paar wir Menschen hier auf der Erde, sondern alles, was sich im Himmel und auf der Erde befindet, erkennen, dass Gott seinen Plan umsetzt. Du kannst dir das vorstellen wie ein Theaterstück. Ich fand diese Vorstellung ziemlich cool. Gott ist gleichzeitig Autor, Regisseur, Produzent. Die Welt ist die Bühne. Wir Menschen sind alle Schauspieler. Jetzt kannst du dich fragen, und wer ist dann Zuschauer? Die Zuschauer sind die kosmischen Wesen, die Mächte und Gewalten im Himmel. Diese wissen noch bei weitem nicht alles, aber Gott tut ihnen durch die Gemeinde seinen Plan kund. Also wir sind daran, Gottes Plan umzusetzen, damit Gottes Plan kund wird, den Gewalten im Himmel. Wenn wir das noch vergleichen mit, wo Gott Himmel und Erde geschaffen hat, dann sieht man, eins weiter, durch die alte Schöpfung, also Himmel und Erde, zeigte Gott seine Herrlichkeit und durch die neue Schöpfung, also die Gemeinde, zeigt Gott seine Weisheit. Das ist ein ziemlich heftiger Auftrag. Wir als Gemeinde tragen dazu bei, allen, die zuschauen, Gottes Weisheit kundzutun. Wenn wir das jetzt zusammennehmen, die ganze Geschichte aus diesem Kapitel 3, dann können wir eine größere Sicht kriegen für die Art und Weise, wie Gott kommuniziert. Eins weiter. Nämlich, Gott hat angefangen, direkt zu Paulus und zu den Aposteln zu reden. Gott hat direkt kommuniziert mit Paulus. Und anschließend hat Gott Paulus benutzt, um seine Gedanken der Welt, und daraus sind dann die Gemeinden geworden, kundzutun. Paulus hat die Gemeinden gelehrt. Und damit hat Gott kommuniziert durch Paulus zu den Gemeinden oder zu den Menschen, zu der Welt. Und der dritte Schritt, anschließend benutzt Gott die Gemeinden, um seinen Plan, den Gewalten und Mächten im Himmel kundzutun. Seht ihr die Linie darin? Erst zu Paulus, dann zu der Gemeinde und dann zu allen. Die Gemeinde selbst ist also ein wesentlicher Bestandteil von Gottes Kommunikation. An ihr zeigt sich die Verwirklichung von Gottes Plan. Und Epheser 3 zeigt so die zentrale Bedeutung der Gemeinde. Gemeinde im doppelten Sinne. Einerseits die weltweite Gemeinde von Jesus, andererseits auch wir als Ortsgemeinde hier vor Ort, HDH. Wenn wir das aufsplitten, dann können wir sagen, Gemeinde ist A, im Zentrum der Geschichte, B, im Zentrum des Evangeliums und C, im Zentrum auch des christlichen Lebens. Die Gemeinde ist ein Teil des Geheimnisses von Gottes Plan. Gott hat einen Masterplan für die Weltgeschichte. Den setzt er Schritt für Schritt um und dabei ist die Gemeinde ein wichtiger Teil davon. Als Schüler habe ich Geschichte als Fach gehasst. Es war das einzige Fach, in dem ich es regelmäßig und problemlos geschafft habe, ungenügende Noten zu schreiben. Und ich habe wirklich nicht verstanden, warum man sich überhaupt mit Geschichte auseinandersetzen soll. Ich habe das Zitat von Gandhi sehr ernst genommen. Er sagt, die Geschichte lehrt die Menschen, dass die Geschichte die Menschen nichts lehrt. Versteht ihr das? Also, das Einzige, was die Menschheit aus Geschichte je gelernt hat, ist, dass sie nichts daraus gelernt hat. Dann habe ich gesagt, gut, das kann ich auch, dann lasse ich es gerade sein. Diese eine Lektion habe ich nämlich gelernt und einfach konsequent angewendet. Und diese Anwendung bedeutete für mich, ich kann meine Zeit mit Sinnvollerem verbringen, als mich mit Geschichte auseinanderzusetzen. Der Preis dafür bezahle ich heute. Ich habe keinen Plan von der Geschichte und ich empfehle euch nicht, das zu tun. Warum sage ich euch das? Weil ich unterdessen einen anderen Zugang zur Weltgeschichte gefunden habe. Nämlich, versuch mal, die Weltgeschichte als Umsetzung von Gottes Plan für die Welt zu sehen und zu verstehen, was dahinter steckt. Die Geschichte ist die Geschichte vom Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch. Und plötzlich wird Geschichte interessant, weil sie viel über Gottes Wesen offenbart, aber auch Fragen aufwirft. Wir können nicht alle Fragen beantworten, aber es ist wichtig, dass du anfängst, dich mit der Fragestellung auseinanderzusetzen. Dabei ist es wichtig, die Grundannahme, Gott hat einen Plan und den setzt er um, den immer im Hinterkopf zu behalten. Es geschieht nichts auf der Welt, ohne dass Gott es nicht zulässt. Auf Englisch kann man das schön ausdrücken. God is in control. Gott hat es im Griff. Es passiert nichts, ohne dass er nicht seine Zustimmung dazu gibt. Und so kriegst du einen ganz anderen Zugang zur Weltgeschichte. Es gibt einen ganz anderen Fokus. Es ist wie eine neue Brille anziehen. Lass uns das mal anschauen, wie weltliche Geschichtsschreibung funktioniert und wie biblische Geschichtsschreibung funktioniert. Wenn wir uns vergleichen, die weltliche Geschichtsschreibung, die konzentriert sich auf Könige, auf Politiker, auf Künstler, auf Forscher, auf VIPs. Schaut mal in die Geschichtsbücher rein, welche Geschichten da beschrieben sind. Die biblische Geschichtsschreibung konzentriert sich auf die Heiligen, auf das Volk Israel, auf Gottes Volk. Im zweiten Teil seines Buches mehr auf die Gemeinde, natürlich die Geschichte von Jesus als zentraler Figur. Die weltliche Geschichtsschreibung schreibt über Kriege und Schlachten zwischen den Ländern. Die Bibel schreibt über den Krieg zwischen Gut und Böse. Die weltliche Geschichtsschreibung schreibt über die Veränderung von Landesgrenzen und Karten. Ich habe letztens eine super Animation gesehen, wie sich die Landesgrenzen in Europa in den letzten 1000 Jahren so verschoben haben im Zeitraffer. Das gibt dann so einen mehrminütigen Film. Die Geschichte der Gemeinde kennt keine Grenzen. Die Gemeinde ist weltumspannend und sie wächst Tag für Tag. Seht ihr, so kann man einen ganz anderen Zugang zur Weltgeschichte kriegen, der es plötzlich ganz interessant macht. Dann kommen dann Fragestellungen auf. Hat Gott etwas bewirkt, zum Beispiel durch 9-11? Das ist eine Predigt für sich, aber die können wir ein anderes Mal anschauen. Die Gemeinde ist B im Zentrum des Evangeliums. Das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus Christus, beinhaltet nicht nur deine persönliche Erlösung, sondern auch die Versöhnung mit anderen Menschen. Evangelium heißt neues Leben kombiniert mit neuer Gesellschaft. Ich kriege meine Beziehung zu anderen Menschen kommt auf ein ganz anderes Level, wenn ich mein Leben mit Jesus lebe. Und das führt dann dazu, Christen, die sich treffen, sind Gemeinde. Und damit sind wir wieder beim Thema Gemeinde. Ich möchte euch vorlesen, was Bill Hybels in seinem Buch Mutig führen zum Thema Gemeinde schreibt. Es gibt nichts, was mit der Ortsgemeinde zu vergleichen ist, vorausgesetzt, sie funktioniert richtig. Ihre Schönheit ist unbeschreiblich. Ihre Kraft ist atemberaubend. Ihr Potenzial ist unbeschränkt. Sie tröstet die Trauernden und heilt die Zerbrochenen durch die Gemeinschaft. Sie baut Brücken zu Suchenden und bietet denen, die sich nicht mehr auskennen, die Wahrheit an. Sie hilft denen, die in Not sind und breitet ihre Arme für die Vergessenen, die Unterdrückten und die Desillusionierten aus. Sie bricht die Ketten der Abhängigkeit, befreit die Gefangenen, gibt denen ein Zugehörigkeitsgefühl, die am Rande dieser Welt stehen. Egal wie groß die Kapazität für menschliches Leid ist, hat die Kirche doch eine größere Kapazität für Heil und Heilung. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. Klar, die Gemeinde steht nicht über Jesus, aber nach Jesus kommt die Gemeinde. Gemeinde ist im Zentrum des Evangeliums. Die Welt hat in den letzten 150 Jahren angefangen, dieses Bild von Gemeinde zu verdrehen, zu pervertieren. Und deshalb ist es wichtig, dieses Missverständnis von verdrehter Kirche, verdrehter Gemeinde wieder zurückzudrehen. Und ich möchte euch mal zeigen, wie das geht. Jetzt kommt er wieder, muss den Ton anmachen.
Die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt? Nein. Tatsache ist, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Ich glaube nicht, dass Freude möglich ist. Dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass wir einander radikal lieben sollen. Die Wahrheit ist, dass die Gemeinde kurz vor dem Aus steht. Ich weigere mich zu glauben, dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht und dass wir verändert wurden, um zu verändern. Es ist doch ganz klar, dass Armut zu übermächtig ist, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird. Ich kann unmöglich glauben, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Es wird sich herausstellen, dass Gott nicht helfen kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, Gott kann. Ich bin davon überzeugt, man kann Dinge nicht verändern. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, Gott kümmert sich. Aber in Wahrheit glaube ich genau das Gegenteil. Gott kümmert sich. Es wäre eine Lüge, würde ich sagen, man kann Dinge nicht verändern. Ich bin davon überzeugt, Gott kann. Und du liegst falsch, wenn du glaubst, dass Gott nicht helfen kann. Es wird sich herausstellen, dass Dinge sich in der Zukunft zum Besseren wenden. Ich kann unmöglich glauben, dass das Böse niemals zu besiegen sein wird, dass Rassismus nicht zu überwinden ist, dass Armut zu übermächtig ist. Es ist doch ganz klar, dass wir verändert wurden, um zu verändern und dass wir Teil von etwas sind, das über uns selbst hinausreicht. Ich weigere mich zu glauben, dass die Gemeinde kurz vor dem Aussteht. Die Wahrheit ist, dass wir einander radikal lieben sollen, dass es sich in Gemeinschaft besser lebt, dass Freude möglich ist. Ich glaube nicht, dass Gott hier nicht mehr wohnt. Nein, Tatsache ist, die Ortsgemeinde ist die Hoffnung der Welt.
Versteht ihr, was ich meine, wenn ich sage, die Welt hat die Gemeinde verdreht? Wir müssen es wieder zurückdrehen. Das zeigt dieses Video ganz schön. Je nach Perspektive ergibt sich wirklich das Gegenteil von dem anderen. Dritter Punkt, die Gemeinde im Zentrum des christlichen Lebens. Paulus gab alles für die Gemeinden. Seit seiner Bekehrung hat er nichts anderes gemacht, als den Menschen von Gott zu erzählen, Gemeinden zu gründen und zu betreuen. Ich habe hier stellvertretend seine 4 Reisen auf der Karte gezeigt. Damals zu reisen ist nicht so wie heute, schnell mal EasyJet irgendwo hin, sondern das war absolut beschwerlich. Was das für Paulus bedeutete und was für einen Einsatz er gab, das zählt er auf in 2. Korinther 11. Paulus hatte unzählige Male den Tod vor Augen, wurde 5-mal von den Juden und 3-mal von den Römern ausgepeitscht. Er wurde 1-mal gesteinigt, hatte 3-mal Schiffbruch erlitten, war immer wieder durch reißende Flüsse oder Räuber in Gefahr geraten, wurde ständig verfolgt und bangte um sein Leben. Ich kann mir Danny DeVito perfekt vorstellen. Das war Paulus. Er hat alles gegeben für die Gemeinde, für Jesus. Und jetzt kommt wieder der Teil, was hat das mit mir zu tun? Wie sieht es mit deinem Leben aus? Gibst du auch alles, um Gottes Reich zu bauen? Steht Gott, Jesus, die Gemeinde im Zentrum deines Lebens? Gott hat die Gemeinde in den Mittelpunkt gestellt. Wir sollten sie nicht an den Rand drängen. Wir sollten sie auch im Mittelpunkt haben. Wenn du deinen Platz in der Gemeinde noch nicht gefunden hast, bete dafür, dass Gott dir deinen Platz in der Gemeinde zeigt. Sei es in der Gemeinde hier oder in einer anderen Gemeinde. Wichtig ist, dass du irgendwo dabei bist, verbindlich. Mach dich auf die Suche, schließ dich einer Hausgruppe an. Wir sind eine Hausgruppengemeinde. Unsere Gemeinde lebt davon, dass wir alle in Hausgruppen mit dabei sind. Erkundige dich danach, welchen Dienst du unterstützen kannst. Es gibt etliche Dienste, wo wir wirklich froh wären, noch den einen oder anderen zur Verstärkung zu haben. Frag nicht, was Gemeinde für dich tun kann, frag, was du für die Gemeinde tun kannst. Du wirst sehen, das wird dich und deine Wahrnehmung nicht nur der Gemeinde, sondern auch der Welt verändern. Gott wird dir eine neue, falls du noch keine hast, oder sonst einfach eine andere Brille geben, durch die du die Welt betrachten kannst. Du wirst lernen, die Welt, die Gemeinde, die Menschen um dich herum anders zu sehen. Also, die Predigt nochmal kurz zusammengefasst. Paulus hatte einen Auftrag. Sein Auftrag war, sein Geheimnis von der Errettung der Menschen allen bekannt zu machen, sodass die dabei entstehenden Gemeinden Gottes Plan kommunizieren. Gottes Plan für die Weltgeschichte. Schau, dass auch du hinter das Geheimnis kommst, wenn du noch nicht da bist, und wenn du schon da bist, dieses dann auch weiter verbreitest und dass du Teil von Gottes Plan in der Gemeinde wirst. So, damit ihr auch alle wisst, wenn ihr euch mit dem Thema Gemeinde und HDH ein bisschen ernsthafter auseinandersetzt oder schon länger dabei seid und endlich wieder mal wissen wollt, wo stehen wir denn in Bezug auf verschiedene Themen, wie geht's weiter, dann werden wir euch das jetzt nochmal kurz darlegen. Andere wird uns erzählen den Visionsteil. Ich werde euch noch einen Überblick kurz über die Finanzen dann geben. HDH als Gemeinde, in welche Richtung gehen wir? Was sind die Gedanken der Gemeindeleitung? Amen.
Michi, bevor ihr jetzt noch mehr Input bekommt, dürft ihr jetzt erstmal den Modus switchen oder einfach wechseln. Nehmt euch 2 bis 3 Minuten die Leute um euch herum. Einfach als kleine Gruppen und tauscht euch aus zu der Frage, jetzt gut zuhören, welche Worte oder welche Dinge fallen mir ein, wenn ich über HDH nachdenke? Was sind die Worte, was sind die Dinge, die mir einfallen, wenn ich über HDH nachdenke? 2 bis 3 Minuten, einfach kurzer Austausch. Wenn du zum 1., 2., 3. Mal da bist, hör einfach zu, ist bestimmt auch eine interessante Übung. Dreht euch einfach zueinander und legt los ab jetzt.